Chefin, bitte in OP.
Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge unseres Gyncasts, der völlig unzensierten gynäkologischen Sprechstunde. Wir begrüßen euch hier kurz vor Weihnachten, wie immer aus einem Bereitschaftszimmer des Auguste-Victoria-Klinikums in Berlin-Schöneberg. Und wir, das sind Dr. Mandy Mangler, die hier im Klinikum Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe ist.
Hallo, schön, dass ihr zuhört.
Und mir gegenüber sitzt Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel.
Hallo.
Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin.
Ja, und bevor wir richtig anfangen, gibt's noch ein paar Sachen aus den vergangenen Folgen zu besprechen. Eine Hörerin hat uns zum Beispiel geschrieben, dass wir in der letzten Folge zur Fertilität zu wenig die Menschen mitgedacht haben, die sich jetzt nicht binär kategorisieren. Das wollen wir natürlich nicht, dass sich da jemand ausgeschlossen fühlt. Celine hat das geschrieben, danke dafür.
Und dann wurden wir noch auf einen Fehler in unserer Klitoris-Folge aufmerksam gemacht. Und zwar, dass natürlich Jessica Ann Pinn die Klitoris-Spezialistin ist und nicht die Sängerin und Schauspielerin Jessica Ann Simpson. Also danke an Jorinde Wiese, die uns auf diesen Versprecher aufmerksam gemacht hat und deren Insta-Account sich auch sehr lohnt. Genau übrigens wie der von Jessica Ann Pinn.
Also der von Jessica Simpson lohnt sich aber auch, denn die hat aktuell einen sehr, sehr schönen Weihnachtsbaum, wer sich für den interessiert. Und wurde ihr nicht auch von Adam Green ein musikalisches Denkmal gesetzt? Also Jessica Simpson, you got it all wrong?
Ja, in dem Fall müsste es ja eher heißen, we got it all wrong.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Aber nicht nur bei Jessica Simpson, sondern auch hier in unserem kleinen, gemütlichen Podcast zieht heute irgendwie eine leicht weihnachtliche Stimmung ein, finde ich.
Denn wir reden heute über unser aller Anfang. Also Anfang, aber natürlich nicht im biblischen Sinne.
Also du meinst nicht diese Science-Fiction-Horror-Story, wo eine Frau aus der Rippe des Mannes geformt wird?
Ja, oder eben diese biblische Rom-Com, in der Maria etwa nicht schnöde mit Josef Sex hatte, sondern von Gott direkt mit einem Kind gesegnet wurde, damit Maria nicht wie jede Normalo oder Normala von der Erbsünde beeinträchtigt war. Nee, also darum soll es heute nicht gehen. Hier geht es um unser aller biologischen Ursprung, also der Wunder und Wissenschaft zugleich ist.
Und da geht es um vieles, was ich im Biounterricht irgendwie verpennt habe, im Ernst. Also ich habe mich bei der Vorbereitung dieser Folge, in der es darum geht, was eigentlich genau passiert, wenn eine Eizelle befruchtet wird, wirklich gefragt, wieso hat mich das im Biounterricht eigentlich damals nicht interessiert? Also was ich zum Beispiel gar nicht mehr wusste, dass die Eizelle die größte Zelle im menschlichen Körper ist. Das ist doch eigentlich was, was man sich merken sollte.
Also sie ist sogar so groß, dass sie gerade noch mit dem menschlichen Auge erkennbar ist. Also zumindest im Reifezustand. Da erreicht sie so einen Durchmesser von 0,01 Zentimeter, also ein Zehntel von einem Millimeter. Und ich wollte euch immer schon mal eine Eizelle mitbringen als Mitbringsel. Ist aber schwer ranzukommen.
Also halt, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Lass uns doch bitte erstmal klären, warum wir ausgerechnet in dieser Folge über die Befruchtung reden. Unsere imaginäre Person hat ja, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, den Wunsch, schwanger zu werden. Und sie weiß jetzt, dass ihr Eisprung kurz bevorsteht, weil sie ihren Körper ganz gut kennt mittlerweile und weil sie auch Urintests benutzt, über die haben wir in der letzten Folge gesprochen. Heute ist also der perfekte Tag für sie, um schwanger zu werden. Beamen wir uns kurz mal in ihre Eierstöcke. Mandy, wie sieht's da jetzt gerade aus? Was geht da ab?
Ja, einiges, Esther. Und zwar die Hormone Östrogen und Progesteron lassen jeden Monat zwischen 10 und 30 Eizellen anreifen, die jeweils in so einer kleinen, mit Flüssigkeit gefüllten Antralfollikeln wie in so einem Schwimmbad liegen. Und durch Hormoneinwirkung werden dann diese ganzen kleinen Follikel größer und wachsen an. Und zusammen nennt man sie auch Kohorte. Und aus dieser Kohorte springt dann am Ende eine Eizelle.
manchmal ja auch zwei, was dann zu zweieiigen Zwillingen führen kann. Aber Mandy, wonach entscheidet sich denn, welche dieser Eizellen springt?
Also irgendwann gibt es einen dominanten Follikel. Der hat sozusagen das Rennen gewonnen aus der Kohorte der ganzen Eizellen, die anreifen. Und der wird dann so 20 Millimeter groß. Und dann platzt er, das heißt, seine Oberfläche löst sich auf und die schlummernde Eizelle, die da drin schwimmt, die wird dann in Richtung Fimbrientrichter gespült.
Ah, der Fimbrientrichter. Nee, Scherz, ich weiß gar nicht, was das ist. Kannst du noch mal kurz sagen, das haben wir bis jetzt noch nie erwähnt.
Ja, musste ich auch googeln und ich finde, die sehen ein bisschen aus wie die Seeanemonen, in denen Nemo, in Findet Nemo wohnt. Aber ich schätze mal, für die Eizellen sind diese Trichter nicht ein neues Zuhause, sondern eher Durchgangsstation.
Ja, die Fimbrientrichter, die wabern so rum und nehmen die Eizelle auf und schleusen sie dann in den Eileiter.
Aber jetzt nochmal kurz zurück zu der Kohorte. Wenn also 15 bis 20 kleine Follikel mit Eizellen heranreifen und in das Rennen um den Eisprung gehen, warum springt dann nur eine davon in die weiche, schöne Seeanemone namens Fimbrientrichter? Und woher wissen die anderen, dass das Rennen verloren ist?
Ja, das ist wirklich unfassbar spannend, finde ich. Also ein sehr durchdachter Prozess, so, meint man fast. Also die kleinen Follikel der Kohorte werden durch das sogenannte FSH, also das follikelstimulierende Hormon, angeregt. Das kommt ja aus dem Gehirn, das kennen wir schon. Und das führt dazu, dass Östrogene produziert werden in diesen kleinen Follikeln, also weibliche Hormone. Und von diesen weiblichen Hormonen eben hauptsächlich ein bestimmtes, nämlich das Estradiol. Und das muss man sich dann so vorstellen, also dass dieses FSH im Gehirn gebildet wird, hochkomplex abgegeben wird ins Blut und dann zum Eierstock gespült wird und dort über die Blutbahn eben persönlich an den Eizellen andockt, über die Rezeptoren der Eizelloberfläche. Und der dominante Follikel oder der zum dominanten Follikel wird, der ist einfach sensibler für diese Andockung durch das FSH.
Also lohnt sich wie immer, sensibler zu sein als andere.
Ja, denn durch diese hormonelle Stimulation produziert also dieser Follikel mehr Östrogene als die anderen und außerdem noch das Hormon Inhibin. Und diese beiden Mechanismen, die führen dann dazu, dass sozusagen über eine negative Rückkopplung weniger FSH aus dem Gehirn produziert wird. Und die anderen Follikel aus der Kohorte, die bräuchten dieses FSH aber dringend, um noch mehr zu reifen. Und die kriegen es dann nicht mehr und die schrumpfen und die werden dann atretisch, also fallen einfach zusammen.
Tragisch, ja. Also die Eizellen, die schrumpfen, können die denn dann nochmal ins Rennen gehen? Haben sie noch eine zweite Chance beim nächsten Zyklus?
Nee, die sind verloren und gehen zugrunde. Also sie hatten wirklich nur diese eine Chance.
Okay, und unser dominanter Follikel, der freut sich, aber woher weiß er denn, dass er jetzt springen muss?
Ja, das weibliche Hormon Estradiol, das er produziert, das haben wir schon gesagt, ne, Östrogen, das lockt ein weiteres Hormon aus dem Gehirn hervor, und zwar das luteinisierende Hormon, LH. Und das wird jetzt ausgeschüttet, und zwar in so richtig hohen Mengen. Das ist dieser LH-Peak, der dann in den Urintests zum Eisprungmessen genutzt wird. Und der führt dazu, dass der Follikel noch größer wird und zur Oberfläche des Eierstocks wandert und diese Oberfläche eben durchdringt. Also er bildet erst so eine kleine Beule und dann lösen Enzyme so die äußere Schicht vom Eierstock auf. Und dann platzt er und mit diesem Wasser, was eben in diesem Follikel ist, wird die Eizelle rausgespült.
Und dieser Eisprung passiert immer nur in einem Eierstock, also links oder rechts?
Ja, da gibt es tolle Studien, die haben geguckt, wenn der Eisprung einmal rechts war, wo er dann das nächste Mal auftritt. Und das ist wirklich so, dass er zu 50% dann wieder rechts und zu 50% links. Also wirklich komplett random.
Springen klingt ja jetzt total dynamisch, ne? Mich erinnert es so ein bisschen an unsere Beckenbodenfolge, als wir über das Jump House auch berichtet haben. Ist es auch so, Mandy, hüpft da jetzt die Zelle fröhlich in den Eileiter oder ist es eher so ein träges, besoffenes Abrutschen?
Ja, der Jump-House-Sprung in den Fimbrientrichter, der ist schon relativ schnell, ja. Also das Spülen, rausspülen. Aber danach ist die Eizelle dann eher langsam und bewegt sich nur noch so ein paar Millimeter in der Stunde. Aber die Eizelle lässt beim Sprung etwas zurück. Und zwar ein Eibläschen, also die Hülle, in der es herangereift ist. Und das wird im Eierstock zu dem sogenannten Gelbkörper umgewandelt. Und dieser Gelbkörper, der produziert das Hormon Progesteron. Und das sorgt jetzt schon mal dafür mit Östrogen zusammen, dass die Schleimhaut in der Gebärmutter so flauschiger und größer wird, also als Vorbereitung für eine Schwangerschaft.
Also man könnte sagen, die beiden schütteln sozusagen schon mal das Kissen auf. Ja. Ne? Da will natürlich unsere Eizelle dann unbedingt hin. Jetzt findet sie sich aber gerade noch im Eileiter unserer imaginären Person. Und damit es zur Befruchtung kommt, fehlt noch eine Zutat. Was war das nochmal gleich? Also ich glaube ein Spermium. Da gibt es ja durchaus verschiedene Möglichkeiten, wie diese zwei Zellen im Körper unserer Person zueinander finden können. Eine Möglichkeit sind da natürlich Ejakulation und Penetration, Mandy. Aber das ist bei weitem nicht das Einzige.
Ja, da gibt es auch andere Wege. Also künstliche Befruchtung, klar. Aber das ist ja auch außerhalb des Körpers und ein gesondertes Thema, dem wir sicherlich noch Folgen widmen werden in der Zukunft. Aber es gibt ja auch Paare, die kein Sperma haben und die sich mit einem Spender aus ihrem Umfeld zusammentun und wo die Befruchtung stattfinden kann ohne Penetration.
Also ich kenne so eine Dreierkonstellation, die das genauso gemacht hat. Da hat der befreundete Mann in ein Gefäß ejakuliert, was dann warm gehalten wurde. Und das lesbische Paar hat dann das Sperma in die Vagina einer der beiden Frauen gespritzt.
Wie alt ist das Kind inzwischen?
Ungefähr 10 Jahre alt. Hat also alles gut geklappt.
Es gibt da allerlei Zubehör auch im Internet zu kaufen. Aber das ist ja eine gängige Methode, dass man mit jemandem gemeinsam eben sich für ein Kind entscheidet, egal wie viele Menschen da beteiligt sind. Aber man kann auch Sperma im Internet kaufen, bei internationalen Spermabanken überall weltweit. So gibt es da also auch mehrere Möglichkeiten, eben ranzukommen. Aber klar ist natürlich auch, Sperma nur nach Einwilligung verwenden.
Ja, Mandy, da spielst du auf etwas an, was mit dem etwas seltsamen Begriff Samenraub bezeichnet ist. Samenraub ist als Wort seit 2013 im Duden, stellt euch vor, dort definiert als Beschaffung von Sperma eines Mannes durch eine Frau in der Absicht, es ohne dessen Zustimmung zur Befruchtung eigener Eizellen zu verwenden. Und diesen Begriff hat übrigens die Bild-Zeitung erfunden, anlässlich der Unklarheiten im Fall Boris Becker, wo darüber gerätselt wurde, wie es zu seinem Kind mit Angela Ermakova gekommen war.
Ja, also Samenraub ist ja schon ein Wort, über das wir uns eigentlich mal kurz unterhalten müssten. Denn erstens ist Samen, das haben wir ja auch schon mal besprochen, hier im Gyncast eigentlich nicht das richtige Wort, sondern es müsste eigentlich heißen Pollen, weil Samen natürlich einen Bausatz schon drin hat, den man nur noch einpflanzen muss, damit er aufgeht. Und Raub ist ja auch nicht ganz korrekt. Es ist Diebstahl oder Raub, das müsste man juristisch klären. Aber ich wollte an dieser Stelle nur noch mal loswerden, dass der Vorgang als solcher, nämlich Sperma zu eigenen Zwecken zu missbrauchen, natürlich auf gar keinen Fall korrekt ist. Ja, das sollten wir hier auf keinen Fall empfehlen.
So, Exkurs beendet. Zurück zu unserer Eizelle. Wir haben jetzt über andere Möglichkeiten als die Penetration gesprochen, Mandy. Aber während unsere Eizelle gemütlich durch den Eileiter wandert, wäre es ja interessant, wenn wir mal schauen, was eigentlich im Körper des Menschen mit Penis passiert, wenn wir davon ausgehen, dass das Sperma doch durch Penetration in den Körper unserer imaginären Person gelangt.
Wir gehen jetzt also davon aus, es findet Sex statt mit Zirklusion, Penetration. Dann ist es zunächst erstmal so, dass sich bei ausreichender Stimulation der Blasenausgang am Penis verschließt, damit das Sperma nicht in die Blase laufen kann. Und die Spermien werden dann in kürzester Zeit in dem in der Nähe der Prostata gelegenen Teil der Harnröhre bereitgestellt. Und bei der Ejakulation gibt es dann durch die Pudendusnerven gesteuert so ein Zusammenspiel von Prostata und Muskeln und die umschließen dann den Harnröhrenschwellkörper und die Beckenbodenmuskulatur und dann erfolgt das Ausstoßen des Spermas im 0,8 Sekunden Intervallen zum Beispiel und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 17 km/h. Das finde ich sehr interessant und spektakulär. Und wer noch mehr wissen möchte zu den Spermien und zu Männern an sich, da gibt es einen Podcast, der heißt The Penis Project. Und da ist eine Physiotherapeutin und Sexualmedizinerin und zahlreiche Gäste, Gästinnen. Und die sehen sich das alles aus Perspektive des Penis an.
Die Spermien sind übrigens viel, viel kleiner als die Eizelle. Die sind nur 0,06 Millimeter groß, dafür aber eben sehr zahlreich. Ungefähr 40 Millionen Spermien werden bei einer Ejakulation freigesetzt. Wenn man die alle aneinanderreihen würde, wären das 2,4 Kilometer.
Also so ungefähr vom Brandenburger Tor zum Alexanderplatz.
Werde nie wieder mit dem 100er Bus fahren können, ohne daran zu denken. Ja, also das kommt hin. Und diese Spermien müssen dann im Uterus eine Strecke von ungefähr 15 Zentimetern zurücklegen. Das klingt jetzt überhaupt nicht viel, aber im Verhältnis zu ihrer Größe entspräche das bei einem 1,80 großen Menschen eine Strecke von 4,5 Kilometern.
Lass mich raten, das ein oder andere macht schlapp.
Nur 400 bis 500 Spermien schaffen es dann bis zur Eizelle. Und nur ein einziges schafft es unter guten Bedingungen dann tatsächlich die Eizelle zu befruchten. Also 1 zu 40 Millionen. Zum Vergleich, die Chancen beim Lotto auf 6 Richtige am vergangenen Mittwoch standen bei 1 zu 15 Millionen.
1 von 40 Millionen. Warum machen die Hoden eigentlich so viele davon? Ist das nicht völlig übertrieben? Würden nicht auch 10 Spermien reichen?
Das finde ich eine super lustige Frage, weil wenn wir uns mal vorstellen, wenn es jetzt nur ein Spermium wäre oder 10 von mir aus, was müsste dann mit denen passieren? Ne? Die sind jetzt im Hoden und dann werden die so rausgeschleudert, dann würden die ja ungleich kostbarer werden. Ne? Also die dürften dann wirklich nicht auf den Boden fallen oder so. Und dann, ja, das wäre dann halt eine ganz andere Geschichte. Das ist so vielleicht so wie so ein Fischschwarm. Es geht um die große Masse, damit ein paar eben es schaffen.
Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es gefühlt tausende Darstellungen gibt von fröhlichen Spermien mit lustigen Gesichtern? Also ich rede jetzt von der Kunst oder von irgendwelchen Videos oder so, die eifrig durch einen Kanal im Wettrennen schwimmen. Aber hat einer von euch schon mal eine Eizelle mit Gesicht gesehen?
Tja, wie wäre dann überhaupt der Gesichtsausdruck so? Milde oder dominant oder so?
Jetzt, wo du es sagst, Esther, das ist schon so ein bisschen so, dass Spermien ganz schön glorifiziert werden irgendwie. Aber gut, vielleicht kompensiert das einfach die Tatsache, dass so viele Millionen von ihnen niemals zum Zuge kommen. Also wie so eine Art Trauerbewältigung vielleicht. Denn anders als beim Lotto können sich Spermien den Gewinn ja nicht teilen. Es ist ja eher so wie bei ABBA. The winner takes it all.
Ja, denn die Eizelle hat sozusagen die härteste Tür der Welt. Also sobald auch nur einer drin ist, kommt keiner mehr rein. Und plus eins auf die Gästeliste kannst du vergessen. Im Vergleich dazu ist das Berghain echt lasch.
Das ist ein irrer Mechanismus. Also sobald das Spermium an die Eizelle andockt, wird das Eindringen von weiteren Spermien blockiert. Das nennt man Polyspermie-Block. Und damit verhindert der Körper, dass ein dreifacher Chromosomensatz gebildet wird. Also in Ausnahmefällen passiert das, dass also zu viele Chromosomen dann in der Zelle sind. Aber das führt in den allermeisten Fällen dann nicht zu einer erfolgreichen Schwangerschaft.
Apropos Chromosomen, Mandy. Da sind wir ja jetzt beim spannendsten, aber auch leider kompliziertesten Thema unserer Folge. Denn wenn sich diese beiden Zellen, Eizelle und Spermium, gegenüberstehen und gleich verschmelzen, dann wird ja damit für den zukünftigen Menschen, der daraus entstehen könnte, schon ziemlich viel festgelegt. Ich fände es gut, wenn wir uns diese Zellen nochmal genauer anschauen würden. Und da muss ich nochmal zurückkommen zum Biounterricht. Und ich gebe zu, ich habe damals vor allem mit Spickzetteln sehr fruchtbar gearbeitet. Und deswegen nochmal, Eizellen sind ja Geschlechtszellen, genau wie Spermien. Und Mandy, diese Geschlechtszellen sind ja anders als alle anderen Zellen in unserem Körper.
Also alle Körperzellen sind diploid, das heißt also, dass dort ein doppelter Chromosomensatz vorliegt in allen Körperzellen, also die Kombination aus mütterlichen und väterlichen Erbanlagen. Und wisst ihr noch, wie das mit den Chromosomen so ist und wie viele es gibt?
Ja, also im Zellkern von jeder Zelle in unserem Körper sind 23 doppelte Chromosomen und davon sind 22 normale Chromosomenpaare mit allen möglichen genetischen Anlagen wie Augenfarbe und so. Und ein Chromosomenpaar sind die Geschlechtschromosomen.
Also X und X oder X und Y. Also bei den meisten Menschen, es gibt auch Menschen, die jetzt nicht den Standardchromosomensatz haben, aber die Mehrheit hat eben 46 Chromosomen.
Und super spannend, also diese 46 Chromosomen sind so in kleinen Helixstrukturen angeordnet. Das sieht aus wie eine Wendeltreppe, die auch sich in sich nochmal wendelt, also dreifach ineinander gezwirbelt. Und das Material, aus dem sie gebaut sind, diese ganzen Chromosomen, das sind letztendlich nur 4 Aminosäuren.
Ja, interessant, dass wir alle aus der unterschiedlichen Kombination von nur 4 Aminosäuren bestehen. Mhm. Also alle die gleichen 4-farbigen Lego-Bausteine haben sozusagen, die eben nur von verschiedenen Kindern in unterschiedlicher Reihenfolge zusammengesetzt wurden.
Ja, finde ich auch. Und zurück zum Aufbau. Also alle Zellen im Körper, jede einzelne hat 23 mal 2, also 46 Chromosomen. Und nur bei den Geschlechtszellen, also den Keimzellen wie Eizelle und Spermium, da ist es anders. Die sind haploid, also die haben nur die Hälfte von diesen Chromosomen. Also wie viel?
Lass mich kurz überlegen. 46 durch 2 sind 23. Also einmal 23.
Ja, also 22 und ein Geschlechtschromosom, ja? Das klingt so unspektakulär, aber ist unglaublich ausgeklügelt. Denn sonst würden ja bei der Vereinigung von Spermium und Eizelle immer wieder noch mehr Chromosomen, als die Zelle haben kann, entstehen. Und es ginge dann nicht, weil die Nachkommen nicht lebensfähig wären.
Also wir häufen ja nicht immer mehr Chromosomen an im Laufe der Evolution. Mhm. Das ist ja gut eigentlich, ne?
Ja, genau. Und diese Zellen, also wie es dazu kommt, dass diese Geschlechtszellen eben nur einen einfachen Chromosomensatz haben, das ist, weil sie einen komplexen Teilungsvorgang hinter sich haben. Da erinnert man sich wahrscheinlich noch an die Begriffe Meiose und Mitose. Und Meiose, das ist eben der Prozess, der dazu führt, dass aus einer mütterlichen Zelle nur noch das halbe Chromosomenmaterial übrig bleibt. Und dabei gehen keine Erbinformationen verloren, aber die genetische Varianz bleibt erhalten durch so ein Crossover, das ist relativ kompliziert. Da werden Gene hin und her getauscht, damit wir nicht immer nur die gleichen Nachkommen produzieren.
Das wäre ja auch ein Ding, wenn wir immer nur die gleichen Nachkommen produzieren würden. Also ja. Danke, Meiose, meine Genzellen rauchen schon. Aber jetzt gucken wir uns doch mal an, also diese beiden Zellen, Eizelle und Spermium, treffen aufeinander, beziehungsweise ein Spermium hat es bis zur Eizelle geschafft und dringt jetzt ein. Was genau wird denn da eigentlich durchdrungen und wie kommt das Spermium in die Eizelle rein?
Das ist jetzt nicht so, dass das Spermium die Eizelle durchbohrt. Also die Eizelle trägt da ganz aktiv ihren Teil dazu bei, dass das Spermium bei ihr durch die Tür darf. Und die Eizelle ist nämlich von so einer Hüllschicht umgeben und die verfügt über Proteine, die mit dem Akrosom des Spermiums fusionieren. Das Akrosom ist eine Schutzschicht und das reagiert so miteinander, dass die Eizelle das Spermium an sich bindet. Also nur so kann es zur Befruchtung kommen. Und hinter dieser Hüllschicht, da liegt dann der Perivitellinraum. Das ist, muss man sich so vorstellen, wenn man es im Bergheim durch die Tür geschafft hat, dann kommt man an der Garderobe vorbei in so eine Halle, aber es ist noch nicht der Mainfloor. Ja? Also da ist jetzt erstmal so ein Teil vom Spermium drin und dann wird es eben durch die Zelle weitergeschiftet. Und dann kommt das Spermium also zur Zellmembran, da ist dann die Flüssigkeit der Eizelle drin und da befindet sich dann der ganze lebende Inhalt der Eizelle. Dazu gehört eben auch der Zellkern, in dem sich wiederum die DNA der Eizelle befindet zum Beispiel.
Also wenn ich mir das so vorstelle, diese Eizelle, ich stelle mir das immer vor wie so eine Mozartkugel. Da ist also die äußere Schicht, das ist so Schokolade und dann kommt der Pervitilinraum, das ist Marzipan und dann am Ende ist dann der kleine Nougatkern und das ist dann das Allerwichtigste, der Zellkern.
Ja, ja, Grüße an unsere Hörerinnen nach Salzburg an dieser Stelle.
Ich krieg richtig Appetit.
Genau. Und das, Anna, was du dir wie Nougat vorstellst, also der Zellkern der Eizelle, da befinden sich dann die gesamten zellulären Strukturen und auch noch weitere wichtige Bausteine für die Schwangerschaft. Also das hält alles die Eizelle vor. Und da sind auch so kleine Vesikel, das muss man sich so vorstellen wie so kleine Gefährte, also so Bläschen. Und da kommt Ernährung raus für den ganzen Prozess und ja, dann wird das genetische Material vom Spermium weiter transportiert und kann sich dann eben mit dem genetischen Material der Eizelle verbinden.
Also im Prinzip ist die Eizelle so ein Fertighaus mit Inneneinrichtung, kompletter Infrastruktur und das Spermium zieht da quasi nur ein, damit sich dieses Haus vergrößern kann, oder? Also die Werkzeuge und die Energie dazu, die liefert ganz allein die Eizelle.
Ja, richtig. Und merkwürdig aus Sicht feministischer Medizin ist auch, wie so die Rolle der Eizellvorhalterin so abgewertet sein kann, obwohl sie so wertvoll ist und so viel komplexer auch als die Rolle des Spermiums.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Mandy, und wenn jetzt dieses haploide Spermium auf die haploide Eizelle getroffen ist und beide verschmolzen sind, dann wird daraus, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, wieder eine diploide Zelle.
Ja, 23 plus 23 ist also 46, also ist unser Chromosomensatz wieder vollständig. Und er besteht jetzt zu gleichen Teilen aus dem Erbgut des Spermiums und dem der Eizelle. Und man nennt diese neue Zelle, die aus der Verschmelzung entsteht, Zygote. Und darin befindet sich jetzt der komplette genetische Code, den es braucht, um aus Zellhaufen dann über lange Zeit irgendwann einen Mensch zu bilden.
Ja, denn der Beitrag des Menschen mit Spermium ist ja eigentlich mit der bloßen Beigabe von 23 Chromosömchen auch schon getan. Also das heißt, das kann dann der später mit ausdauernder Care-Arbeit wieder wettmachen.
Ja, auf jeden Fall. Mich erinnert dieser ganze Prozess immer an die Fortpflanzung des Anglerfisches. Kennt ihr den Anglerfisch?
Ah ja, ich kenne den. Das ist dieser Fisch, wo das Weibchen sehr, sehr groß ist und so eine Art Laterne vorne hat und dieses Männchen im Vergleich dazu unfassbar klein. Oder?
Ja, genau. Und diese sehr großen Weibchen werden zur Fortpflanzung von den sehr viel kleineren Männchen angebissen. Und das Männchen bleibt dann so angedockt da dran und verschmilzt so mit dem Körper des Weibchens und gibt seine genetische Information dann einfach in das Weibchen hinein und bleibt dann aber auch so dran kleben an diesem Weibchen. Das wäre so, als hätten wir unsere ganzen Ex-Freunde so als Anhängsel am Körper.
Also wenn sie nett sind, ist es ja vielleicht nicht so schlimm.
Esther, mich lässt dieser Anglerfisch nicht los. Das erinnert mich nämlich an ein Interview, das wir beide vor vielen Jahren mal über Tiere und ihre durchaus seltsamen Fortpflanzungstechniken geführt haben. Und nicht nur beim Anglerfisch war der Akt für den männlichen Part sozusagen der letzte Höhepunkt in seinem Leben.
Ja, die menschlichen Männer wissen gar nicht, wie viel Glück sie überhaupt haben, obwohl. Und das führt schon zu einer ziemlich interessanten Frage. Mandy, kleiner Exkurs. Wäre es eigentlich theoretisch denkbar, dass auch aus zwei Eizellen eine Zygote entsteht?
Du meinst, dass zwei Menschen mit Uterus mit ihren zwei Eizellen miteinander ein Kind zeugen gemeinsam, ohne dass ein Mensch mit Spermium beteiligt wäre?
Mhm, genau.
Auch eine total spannende Frage, die interessanterweise neulich aus meinem Team hier im AVK an mich herangetragen wurde. Danke an mein Team für diese interessanten Fragen. Da gibt es den Begriff der Parthenogenese. Und das heißt also die eingeschlechtliche Fortpflanzung, die dann ohne Befruchtung stattfindet. Das führt meistens dazu, dass sich ein Weibchen selber klont und alle seine Nachfahren dann auch Klone sind. Das ist ganz witzig.
Ja, es gibt zum Beispiel eine Krebsart, über die habe ich neulich gelesen, die Marmorkrebse. Eine riesige Population, die alle auf ein einziges Weibchen zurückgehen, das, wie man vermutet, durch eine Genmutation dazu in der Lage war, sich selbst zu klonen. Aber Mandy, das ist ja schon was anderes, als zwei Eizellen miteinander zu verschmelzen.
Ja, das stimmt. Also bei komplexen Säuretieren ist diese Pathogenesis noch nicht nachvollzogen worden. Aber sie wurde schon mal durchgeführt bei anderen Tieren, und zwar in Japan. Da hat eine Forscherinnengruppe 2004 eine Pathogenese vollzogen an Mäusen. Und das war so, dass Dr. Kono von der University of Agriculture in Tokio dann vaterlose Mäuse entwickelt oder geschaffen hat. Dazu wurde also eine Eizelle mit einer unreifen Eizelle fusioniert. Und diese unreife Eizelle, die wurde dann noch modifiziert und bearbeitet. So, da wurde sie so ein bisschen angeglichen an den Spermium. Also im Prinzip wurde sie abgespeckt, ne, muss man sagen. Und dabei entstand dann bei dieser Fusion von diesen zwei Eizellen eine Maus, die wiederum sich sogar reproduzieren konnte, also die fruchtbar war. Und das war ziemlich komplex, also sehr, sehr aufwendig. Das kann man jetzt nicht so einfach in die Tat umsetzen. Diese Forscherinnengruppe, die haben das 400 Mal versucht, bevor es geklappt hat. Und in 2004 wurden auch Stammzellen entnommen von einem amerikanischen Forscherinnen-Team um George Daly. Und da haben die männliche Keimzellen nachgebildet. Das ist auch gelungen, war aber ebenso fehlerbehaftet und sehr, sehr aufwendig.
Wir warten ab, was da noch alles passiert. Mhm. Bis dahin noch zurück zu der Welt, in der es Menschen mit Spermien noch gibt, zum Glück. Bei der Befruchtung entscheidet sich also, ob sich ein Spermium, das entweder X- oder Y-Chromosomen tragen kann, mit der Eizelle verbindet, die immer ein X hat. Das heißt, bei der Befruchtung und dem Entstehen dieser Zygote, die jetzt weiter durch den Körper unserer imaginären Person wandert, ist schon klar, ob der Mensch später XX oder XY trägt.
Wenn die unterscheiden sich X- und Y-Chromosomen eigentlich sehr?
Na, wahrscheinlich ist das X-Chromosom ziemlich groß und toll, voller Informationen, Freizeitvergnügen und klugen Dingen. Was ist da schon auf dem Y drauf?
Ja, das stimmt. Auf dem Y-Chromosom liegen tatsächlich viel weniger genetische Informationen. Insgesamt ist es nur ein Drittel so groß wie ein X-Chromosom. Und man nimmt an, dass X- und Y-Chromosomen sowieso durch Mutationen entstanden sind.
Also ich habe gelesen, dass im Gegensatz zu den Genen auf dem X-Chromosom, davon gibt es da ungefähr 1100, die Y-Chromosomen mit weniger als 200 immer weniger geworden sind im Laufe der Evolution. Und das Y-Chromosom ist so eine Art gestutztes, reduziertes X-Chromosom.
Ah, also ich habe ja sowieso nie an die Geschichte mit Adams Rippe geglaubt, aber das ist praktisch der Beweis, es ist im Grunde andersrum. Mandy, zurück zur Zygote. Wie geht es denn mit ihr weiter?
Ja, wenn alles gut geht, dann wandert diese Zygote durch den Eileiter, wo ja die Befruchtung stattgefunden hat, ne? Also sich Spermium und Eizelle getroffen haben. Und von dort wandert sie weiter zur Gebärmutter und das dauert dann so 3 bis 5 Tage. Und dabei wird sie schon größer, also sie teilt sich. Sie muss man sich so vorstellen, sie rollt dann so und vergrößert sich und es werden mehr Zellen und so. Und das dauert 3 bis 5 Tage und die Gebärmutter hat sich darauf schon vorbereitet, wie jeden Monat, egal ob da eine Zygote kommt oder nicht. Sie hat eine gut durchblutete Schleimhaut aufgebaut, an die sich dann die befruchtete Eizelle anheften kann und meist so an der Rückwand der Gebärmutter, wo sie sich da quasi einbuddelt. Und das ist auch ein sehr interessanter Prozess, weil die befruchtete Eizelle so Enzyme aussondert, die dann zum Auflösen von einem Teil der Gebärmutterschleimhaut führen. Und dort macht sie sich wie so ein kleines Bett und legt sich da rein und bleibt dann da und wächst an.
Und ist das dann auch erst der Moment, wo man von schwanger sprechen kann?
Tja, das ist eine fast philosophische Frage, ne? In dem Moment, wo sie sich einpflanzt, da wird es schon deutlicher für den Körper, dass er schwanger ist. Er bildet dann nämlich das HCG, also das humane Choriongonadotropin. Das ist das Schwangerschaftshormon, was eben der Schwangerschaft hilft, bestehen zu bleiben. Und da wird dann Progesteron auch angeregt. Und dieses Progesteron zum Beispiel verhindert, dass diese Gebärmutterschleimhaut wieder abgeblutet wird. Und das HCG ist eben auch das Hormon, was man dann im Schwangerschaftstest im Urin messen könnte.
Jetzt gibt's ja schon Tests, also in der Drogerie oder Apotheke, die versprechen, dass sie schon einige Tage vor der möglichen Blutung Auskunft geben können, ob man schwanger ist oder nicht. Unsere imaginäre Person, die ja echt sehr, sehr gerne schwanger werden will, kann es natürlich gar nicht abwarten und besorgt sich jetzt so einen Test. Und der ist dann tatsächlich positiv. Wie verlässlich ist dieses Testergebnis denn, Mandy?
Ja, wenn es positiv ist, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das stimmt. Also das gibt ganz, ganz wenig Fälle, wo der Schwangerschaftstest positiv ist und man eigentlich nicht schwanger ist. Wenn er negativ ist, dann kann es sein, dass man noch zu früh war in dieser Phase und dass der später erst anschlägt. Also es gibt Tests, die ab 10 Einheiten Beta-HCG im Blut ausschlagen. Das ist schon sehr, sehr früh in der Schwangerschaft.
Was ich mich immer gefragt habe, sollte man sich als Schwangere oder als Person mit Kinderwunsch also verkneifen, diesen Frühtest aus der Drogerie zu holen, um sich nicht eventuell zu früh zu freuen? Also, denn dieses HCG wird doch zum Beispiel auch dann produziert, wenn es beispielsweise zu einer Eileiterschwangerschaft kommt.
Ja, also wenn du so fragst, ist es so, dass wenn man eine Schwangerschaft biochemisch nachweisen kann, dann ist eben noch eine relativ hohe Rate, dass trotzdem diese Schwangerschaft eben nicht weiter wächst. Und da gibt es eben Untersuchungen, dass man dann immer noch eine 50-prozentige Rate an nicht weiter wachsen dieser Schwangerschaft hat, wenn man sie biochemisch nachweist, also so ganz früh. Also könnte man sagen, wenn man sie mit so einem frühen Schwangerschaftstest nachweist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das weiter bestehen bleibt, 50%. Und würde man das jetzt später erst tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon bei 70%.
Kannst du mal später ungefähr datieren?
Ja, wenn man das zum Beispiel jetzt nach der 7., 8. Woche, also einige Wochen später durchführt, dann ist die Rate, dass die Schwangerschaft nicht mehr weiter wächst oder durch irgendeinen anderen Grund verloren geht, nicht mehr so hoch.
Mandy, kannst du mal erklären, was eine Eileiterschwangerschaft ist und wie es dazu kommt?
Wir haben ja gesagt, bei der Befruchtung befinden sich Eizelle und Spermium im Eileiter. Und das ist ein super interessantes Organ auch, wenn man das sich anguckt und unter dem Mikroskop ansieht, dann ist es so labyrinthartig aufgebaut. Also Eizelle und Spermium müssen erstmal durch dieses Labyrinth des Eileiters, aber dabei können sie auch hängen bleiben, weil das wirklich sehr verworren ist, einfach räumlich. Und wenn sie dann da hängen bleiben, dann wachsen sie da einfach weiter und denken, sie sind in der Gebärmutter und dann so entsteht eine Eileiterschwangerschaft, also ist einfach der falsche Ort, an dem die sich eingepflanzt haben.
Da kommen wir dann nochmal in der Folge auch drauf zurück, wenn es um Komplikationen eben in der Frühschwangerschaft geht, oder? Ja. Würde ich sagen.
Mhm. Ja. Und jetzt haben wir ja besprochen, also man kann einen Urintest machen, dann ist natürlich auch ein Zeichen, wenn die Periode ausbleibt, dass man vielleicht schwanger ist. Mandy, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, eine Schwangerschaft sicher festzustellen?
Man kann das auch im Blut messen, dieses Hormon, das HCG. Das kann man dann eben ein paar Stunden früher als durch einen Urintest im Blut bestimmen. Ja? Und das Blut wird natürlich von der Ärztin abgenommen und im Labor untersucht. Das macht man im Prinzip, wenn man es ganz genau wissen will oder wenn man reproduktionsmedizinische Hilfe hatte, dann will man sich jetzt nicht unbedingt auf einen Urintest verlassen, sondern sagt, okay, dann bestimmen wir das im Blut, weil dann können wir auch gleich quantitativ gucken, also wie hoch ist dieses Beta-HCG und wie wahrscheinlich ist es, dass es eine Schwangerschaft ist, die bleibt.
Es gibt natürlich überhaupt keinen Zwang, einen Schwangerschaftstest zu machen. Man kann natürlich auch einfach total entspannt warten. Ich bin jetzt dazu auch nicht der Typ, gebe ich offen zu. Aber viele Hebammen raten ja auch dazu, erstmal einfach 2, 3, 4 Wochen ins Land gehen zu lassen, um dann in ganz in Ruhe einen Schwangerschaftstest zu machen oder eben seine Gynäkologin aufzusuchen. Man muss ja keinen Test machen.
Ja, richtig. Also man kann einfach auf die sekundären Schwangerschaftszeichen warten und muss nicht das so gleich als erstes in der Schwangerschaft messen, was da passiert.
Was wären das denn für sekundäre Anzeichen?
Brustempfindlichkeit oder Übelkeit, Ausbleiben der Periode ist natürlich das Hauptzeichen. Es wird auch im Staatsexamen häufig gefragt, was ist die häufigste Ursache für ein Ausbleiben der Menstruation? Ist Schwangerschaft.
Das so ist kompliziert ja eine anspruchsvolle ist das also. Frage, ja.
Genau, und jetzt könnt ihr auch alle Medizin studieren. Nein. Es ist naheliegend, aber es ist ja, wenn man aus der Idee der Erkrankung denkt, dann ist es vielleicht nicht das Naheliegendste erstmal, aber klar.
Wir haben ja euch, liebe HörerInnen, auf Instagram gefragt, welche Fragen ihr zum Thema Befruchtung habt. Und vielen, vielen Dank für eure zahlreichen, hochinteressanten Antworten auf unsere Frage. Da kam zum Beispiel das Thema auf, wie eigentlich Zwillinge entstehen. Also bei zweieigen Zwillingen ist das ja klar. Dazu kommt es, wenn in seltenen Ausnahmefällen zwei Eizellen springen. Und die werden dann von zwei Spermien befruchtet. Aber wie kommt es denn zu eineigen Zwillingen?
Eineiige Zwillinge, die entstehen aus der gleichen befruchteten Eizelle, da haben wir ja gesagt, die teilt sich dann und wird zu einem Zellhaufen. Und dieser Zellhaufen, der kann sich eben auch teilen, sodass daraus Zwillinge entstehen.
Manche Frauen berichten ja auch von einem Einnistungsschmerz. Und ich bilde mir auch ein, ihn bei meinen Kindern gespürt zu haben. Oder horcht man dann da so in sich rein, dass gleich bei jedem Zwicken und Zwacken eine Interpretation losgeht?
Naja, es gibt ja auch die Implantationsblutung. Also wenn sich die Schwangerschaft im Uterus einpflanzt, dann kann ein Blutgefäß aufreißen und dann kommt es zu einer kleinen Blutung. Die sieht meistens anders aus als eine Menstruation. Also heller und ist natürlich viel kleiner und kürzer. Und viele kennen das und wissen das dann auch schon, dass das ein Zeichen für ein Einpflanzen einer Schwangerschaft sein kann.
Was uns auch viele HörerInnen gefragt haben, Mandy, wie lange überleben Spermien eigentlich im Körper? Also wie viel früher kann man sie theoretisch losschicken? Wie viel früher vor dem Eisprung?
Also es ist insgesamt so, dass die Beweglichkeit und auch die Anzahl der Spermien in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat. Das hat man so beobachtet. Man nimmt an, dass es Umwelteinflüsse sind. Normalerweise halten Spermien im Körper so ein paar Tage. Aber in Ausnahmefällen wurde auch schon mal beobachtet, dass bis zu 10 Tage sich die Spermien dann im Cervixschleim aufhalten. Die warten dort so in Startposition, bis sie durchgelassen werden. Also es kann schon auch eine ganze Weile halten.
Wir wurden auch gefragt, ob es eine besonders geeignete Position beim Sex gibt, um den Spermien sozusagen schon einen Teil der Arbeit abzunehmen.
Also da gibt es keine großen randomisierenden Studien dazu, die jetzt die Sexstellungen mit der Fruchtbarkeit verbunden hätten, leider. Aber was man sagen kann, ist, wenn Frau einen Orgasmus erlebt, dann ist es sehr wahrscheinlich hilfreich für die Befruchtung. Und ja, insgesamt, ne, es muss halt auch irgendwie Spaß machen natürlich.
Also die beste Position ist die, wo die Frau einen Orgasmus bekommt.
Ja, so könnte man es abstrahieren.
Sehr schön.
Angenommen, unsere imaginäre Person hat den positiven Test in der Hand. Gibt es da jetzt so ein Zeitfenster, innerhalb dessen sie zur Gynäkologin geht? Oder ab wann ist da überhaupt ein Besuch sinnvoll? Muss man sofort mit dem Test in der Hand zum Telefon gehen und die Gynäkologin anrufen und einen Termin vereinbaren?
Ja, eigentlich braucht man erstmal gar nicht zur Gynäkologin gehen, weil die sieht da auch nichts. Die könnte jetzt zum Beispiel nur den Urintest wiederholen, aber das wäre ja gar nicht sinnvoll. sondern man kann jetzt erstmal warten, was passiert, wie es einem geht. Und also im Ultraschall sieht man frühestens nach 6 bis 7 Wochen etwas. Und auch wenn man da noch nichts sieht, ist es noch komplett normal. Also man könnte 8 Wochen nach der letzten Regel zur Gynäkologin gehen, so ungefähr. Und dann könnte man alles Weitere zumindest mal besprechen, welche Untersuchungen noch in der Zukunft sein könnten und ja, wann die Ultraschalluntersuchungen sein können und der Mutterpass eben auch ausgestellt wird und so.
Ja, und genau auf diesen Besuch warten wir jetzt gespannt gemeinsam mit unserer imaginären Person. Und diese Wartezeit wird uns auch durch die Weihnachtszeit tragen, in der wir eine kleine Pause einlegen.
Und Weihnachten wäre ja nicht Weihnachten, wenn es nicht auch Geschenke gäbe. Und ich habe euch wieder was mitgebracht. Das ist diesmal was, was ich, sehr gewärmt an meinem Körper tragen musste, sehr lange Zeit.
Ah, wunderbar, endlich Geschenke.
So, Melly holt was hervor. Okay.
Bin sehr gespannt.
Sie hat es an ihrem Körper gewärmt.
Ja, für euch gewärmt. Und ihr müsst jetzt, da sind...
Hast du was ausgebrütet?
Ja.
Ich habe einen Plastikbecher mit Drehverschluss und darin befindet sich...
Sieht aus wie ein Spermienbecher.
Ja. Eine weiße, gelartige Flüssigkeit.
Drinne? Ist das Spermium.
Du möchtest aber jetzt nicht, dass wir hier fortpflanzen, Mandy.
Und dann ist noch eine Tube hier und auf der Tube steht, ich lese es jetzt einfach mal vor, Porn Sperm.
Ja, sehr schön.
Ich kann leider kein Englisch und kann das nicht übersetzen.
da steht es aber auch auf Deutsch, Dorothee.
Oh, das ist Sperma, gibt es auf der Tube. Herzlichen Gruß an Mandita Oeming, der Pornowissenschaftlerin aus Hannover, die uns ein Interview gegeben hat, der Julia Posinger ein Interview gegeben hat im Tagesspiegel und die hat uns nämlich davon erzählt.
Lies doch mal die Anwendungshinweise
hinten vor. Ich lese künstliches Sperma, Artificial Sperm, Anwendung medizinisches Gleitgel zur Linderung von vaginaler Trockenheit auf die gewünschten Körperstellen auftragen. Hinweis, Latexkondom sicher, kühl und trocken. Lagern.
Ja, genau. Aber in nur einem Becher ist also künstliches Sperma und in dem anderen ist echtes. Und ihr müsst jetzt sagen, in welchem.
Oh Gott. Also ich würde sagen, in meinem Becher ist das Richtige drin.
Okay.
Ich guck mal.
Esther?
Also optisch unterscheidet es sich so, das eine ist relativ flüssig und das andere klebt wie ein kleiner Haufen.
Absolut, Anna. Meine Lebenserfahrung,
ich würde sagen, das Flüssigere.
Das Flüssigere.
Ja. Ich sehe schon, ich habe es mit Profis zu tun.
Kann ich eine Geruchsprobe?
Wonach riecht es denn? Achso, wir hatten diese Kastanienblüten.
Kastanienblüten.
Wir gehen behutsam damit um, ne? Weil wir haben ja gelernt, Sperma, das lässt man nicht einfach so rumstehen, sonst passieren damit merkwürdige Dinge. Deswegen nehmen wir es jetzt wieder mit nach Hause.
Du trägst es sehr schön noch den Tag über unter deinem Kittel.
Genau.
Ja, also wir wünschen euch allen frohe Weihnachten und ein herrliches 2022. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns nämlich dann wieder nach eben der kurzen Pause. Wir bedanken uns bei Markus Lücker, unserem Techniker und Aufnahmeleiter. Und ich sage einfach schon mal tschüss Mandy und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bis nächstes Jahr und tschüss Anna.
Tschüss.
Tschüss Leute, kommt gut ins neue Jahr.
Tschüss.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu-Chaka und 3 seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.